Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Es ist wieder soweit, wir sind am Ball. Um 22 Uhr ist Anpfiff gegen die Elfenbeinküste. Ein Land, von dem viele nicht viel wissen, außer vielleicht, wo es ungefähr liegt. Ganz anders unser Gast, sie ist dort geboren und erst mit 6 Jahren nach Deutschland, genauer gesagt nach Osnabrück gekommen. Mit Anfang 20 ist sie in die Bundeswehr eingetreten, wurde Zeitsoldatin und engagiert sich seither ehrenamtlich, auch wegen eigener traumatischer Erfahrungen für Frauen mit Gewalterfahrungen. Mittlerweile ist sie Reservistin und lebt mit ihrer Kleinfamilie in Ostholstein, wo sie ihre Doktorarbeit in Psychologie und Psychotherapie schreibt. Viele leben in einem, würde ich sagen. Herzlich willkommen, Sanata Dumbia-Mikarei. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ich glaube, bei den ganzen Themen kann ich jetzt schon für Verlängerung plädieren, oder? Unbedingt. Aber heute Abend Elfenbein gegen Deutschland, wirst du schauen.
Ich werde mir das Spiel definitiv nicht entgehen lassen. Also heute spielen meine beiden Herze, die ja bei mir schlagen, gegeneinander. Und ich muss sagen, ich kann mich nicht entscheiden, wer gewinnen soll. Ich würde sagen, heute habe ich nichts zu verlieren. Heute gewinne ich so oder so.
Das finde ich eine super Einstellung. Ich habe mich natürlich auch gefragt, das Land, in dem du geboren bist oder das, in dem du jetzt ja schon viel, viel länger lebst, nämlich 29 Jahre in Deutschland, wo schlägt das Herz dann mehr für? Kannst du gar nicht so genau sagen.
Das kann ich gar nicht klar definieren. Ich muss aber sagen, dass ich mich wirklich als deutsche Staatsbürgerin sehe und auch super stolz darauf bin, weil ich hier in der freiheitlichen Demokratie leben kann und mitgestalten kann. Und ich weiß, wenn ich in der Côte d'Ivoire geblieben wäre, dann wäre mir das verwehrt worden.
Geblieben, ja, auf jeden Fall. Elfenbeinküste haben wir gerade schon gesagt, weiß man nicht viel darüber. Aber das Schöne ist, du wirst uns heute einiges erzählen. Und natürlich auch, wir werden viel über deine Biografie erfahren und warum du Soldatin geworden bist. Yuna Tatar hat wie du auch eben die Wurzeln Elfenbeinküste. Und wir haben gerade gehört, 6-2 ist der Tipp. Was tippst du?
Ach, jetzt kommt wahrscheinlich ganz viel Gelächter, weil ich absolut nicht fußballaffin bin. Ne? Aber ich würde sagen, so 2-2 wäre doch schön.
2-2 wäre für beide schön.
Ja,
vor allem
genau.
Für dich, dann kannst du dich auch für beide gleichermaßen
absolut,
freuen.
Absolut.
Afrikanische Länder war bislang, glaube ich, Marokko 22 am weitesten gekommen in ein Viertelfinale. Ansonsten hatten wir noch kein afrikanisches Land ganz vorne. Wie wichtig wäre das für die afrikanischen Nationen, mal ganz vorne sich zu platzieren?
Gute Frage. Und zwar ist es ja oft so, wenn man über Afrika spricht, dass dann viele Menschen vergessen oder außer Acht lassen, dass es sich wirklich um ein großes Kontinent handelt. Viele denken bei Afrika an ein Riesenland. Und wobei es gibt so viele Kulturen, verschiedene Kulturen, Gemeinschaften und so weiter und so fort. Und ich finde es wichtig, dass jetzt afrikanische Länder einfach Sichtbarkeit zeigen und zeigen, hey, wir sind divers, wir sind verschieden, wir sind unterschiedlich. Uns gibt es auch noch und man kann uns nicht alle zusammenwürfeln und sagen, dass wir halt eine Landmasse sind. Das finde ich toll. Also wirtschaftlich wäre es auf jeden Fall von großer Bedeutung. Allein, dass die Côte d'Ivoire heute Abend gegen Deutschland spielt, das ist ja auch schon so ein Qualitätssiegel. Ne?
Absolut.
Also, Butter bei die Fische. Deutschland ist ja schon so ein Vorreiter, was Fußball anbelangt. Ja. Und dass man dann ja als Ivora sagen kann, hey, wir spielen gegen Deutschland, das ist doch grandios.
Und die gehen super motiviert auch rein, jetzt nach dem Sieg auch nach dem Spiel gegen Ecuador. Also von daher, wir drücken jetzt auch einfach mal beiden die Daumen.
Dankeschön.
Sanata Dumbia-Mikarei ist heute unser vielfältiger Gast. Sie ist Reservistin, Aktivistin, Psychologin und Chukwuka Silaw stellt dich vor.
Ich wünsche mir, dass ich durch mein Engagement, durch meine Arbeit viele Menschen bewege.
Ex-Soldatin, Reservistin, Feministin und Psychologin. Sanata Dumbia-Milkereit hat viele Hüte auf. Und sie hat viel erlebt. Geboren in der Côte d'Ivoire, der Elfenbeinküste, kommt sie mit 6 Jahren nach Deutschland. Erlebt hier häusliche Gewalt, eine schwere Kindheit.
Trost und Unterstützung habe ich tatsächlich in Büchern, in der Literatur und auch in meiner Gedankenwelt gefunden.
Sie wird Erzieherin, geht dann zur Bundeswehr. Dort fühlt sie sich
stark und angenommen, anerkannt und auch gesehen.
Studiert Psychologie, engagiert sich für Kinder- und Frauenrechte. Heute lebt sie mit Mann und Sohn in Schleswig-Holstein auf dem Land. Sanata Dumbia-Milkereit.
Sanata, wir fangen am besten mal ganz vorne an. Und zwar Elfenbeinküste. Die ersten 6 Jahre hast du dort verbracht. Du bist dort geboren. Hast du noch Erinnerungen oder was weißt du noch aus dieser Zeit?
Ja, ich habe wirklich sehr intensive Erinnerungen. Also ich erinnere mich daran, dass ich ein ganz, ganz kleines Kind war und in einem Haus gelebt habe, wo mein Großvater war. Mein Großvater hat polygam gelebt, das heißt, er war ja vierfach liiert und hatte mit den vier Frauen insgesamt 25 Kinder. Mein Vater ist der zweitälteste dieser 25 Kinder. Ja, und so bin ich aufgewachsen. Ich war sehr viel draußen, ich habe Früchte geliebt und also die Mangobäume und auch das Zuckerrohr, das war direkt bei uns vor der Tür. Und da hatte ich einigermaßen freies Leben bis zu dem Tag, wo ich, mitgenommen worden bin von meiner damaligen Großmutter und beschnitten worden bin, genauso wie eine Cousine von mir.
Das heißt, du hast Gewalt erfahren?
Ich habe Gewalt erfahren. Ich habe erfahren, dass sehr viele Kinder nicht zur Schule gehen konnten, insbesondere Mädchen, dass Mädchen keine Stimme haben. Beispielsweise ist meine leibliche Mutter Analphabetin. Also meine Familie ist muslimisch geprägt und meine Mutter kann die verschiedensten Suren des Korans zitieren, aber sie kann weder lesen und schreiben. Und ja, das sind so die Eindrücke, die ich sammeln konnte und auch die Anfänge der politischen Unruhen habe ich damals mitbekommen müssen als Kind.
Du hast ja gerade gesagt, dein Großvater hat in Polygamie gelebt, dein Vater auch? Also
nein,
hast du auch
Vater
mehrere
nicht.
Mütter? Oder?
Nein, ich habe nur eine leibliche Mutter. Ich habe hier in Deutschland eine damalige Stiefmutter, das sage ich immer, damalige Stiefmutter, die mir auch Dinge angetan hat. Aber ich habe eine Mutter und die Mutter lebt aktuell in Mali. Ihre Wurzeln liegen in Mali und sie lebt auch polygam. Sie ist ja die dritte von insgesamt vier Kindern. Also das sind halt wirklich Lebenswelten, die aufeinander prallen. Und ja, als Kind habe ich halt schon gemerkt, dass es einen Unterschied gibt. Zumal ich dann ja nach Deutschland gekommen bin und hier gesehen habe, dass es Frauen gibt, die in der Sparkasse gearbeitet haben. Frauen, die Lehrerinnen sind oder Busfahrerinnen sind, die Bildung hatten, die studiert haben. Und ja, bei meinen Mitschülerinnen und Mitschülern konnte ich das ja auch sehen. Ne? Das waren halt wirklich die klassischen Familien, denen es halt vom sozioökonomischen Status gut ging, wo beide Elternteile gearbeitet haben, die regelmäßig in den Urlaub geflogen sind und die zum Beispiel zwei Autos vor der Tür haben. Also für so ein Kind ist das ja halt unfassbar. Und wo ich dann auch erlebt habe, dass Kinder Rechte haben. Also als Kind macht man sich da ja gar keine Gedanken, weil für einen ist ja das Umfeld, wie man aufwächst, ja irgendwie was ganz Normales und man hinterfragt ja auch nichts. Ne? Aber als ich nach Deutschland gekommen bin, war halt alles anders. Also angefangen von den Gerüchen, angefangen von den Klängen, den Geräuschen und mir war halt super kalt. Ne? Also das waren halt wirklich die ersten Eindrücke.
Ja, und du hast nichts verstanden. Du hast ja Französisch gesprochen, ne? Hier Deutsch. Wieso oder wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen und warum ohne deine Mutter?
Ja, und zwar ist es so, dass ich ein uneheliches Kind bin. Ich hatte eine ältere Schwester, die ist aber in der damaligen Heimat aufgrund eines Schlangenbisses gestorben. Und in meiner Kultur ist es so, dass wenn uneheliche Kinder entstehen, dass dann die Kinder bei der Familie väterlicherseits aufwachsen, weil der Mann derjenige ist, in der Regel, der halt das Geld verdient und sich dann auch finanziell um die Familie kümmern kann. Und meine Mutter ist wirklich mittellos, ne? Also keine Bildung genossen, keine Arbeit, das heißt, sie verdient gar kein Geld. Und so bin ich dann bei meinen vier Großmüttern und bei meinem Großvater und den ganzen Kindern, wo dann halt auch noch, wo es dann auch ganz viele Onkels, Cousins, Cousinen und so weiter gegeben hat, aufgewachsen. Mein Vater war damals schon in Deutschland, hat hier Asyl beantragt und kam dann irgendwann wieder zurück und hat mich dann mitgenommen, weil sich dort die politischen Unruhen zugespitzt haben und er sich gedacht hat, er hat jetzt seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland und möchte mich vor Schlimmerem bewahren.
Und da warst du gerade mal sechs und wusstest ja gar nicht, wie dir geschieht. Du hattest ja nie was von Deutschland gehört oder gesehen. Kannst die Sprache nicht, völlig anderes Land, die Mama verlassen und dann nach Deutschland kommen. Das war bestimmt eine sehr harte Zeit. Nun hatte dein Vater eine neue Frau, aber das war nicht das Zuhause, was man sich wünscht.
Nein, das war definitiv nicht das Zuhause. Also ich wusste zwar immer, ich habe eine Mutter, auch wenn ich nicht bei ihr aufgewachsen bin und auch wenn ich sie nur sehr, sehr selten gesehen habe. Aber ja, da war dann die neue Frau und zu ihr musste ich Mama sagen. Und für mich hat sich das halt schon als Kind halt irgendwie falsch angefühlt, weil ich wusste, ich habe eine Mama und die Mama vermisse ich auch. Aber ich habe gerade gar keinen Kontakt zu der Mama. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, ich sage seither immer, dass ich hierher importiert worden bin, weil es hieß plötzlich, ja, dein Papa kommt. Und mein Papa habe ich ja vorher auch nur zwei, dreimal mit ihm vorher telefoniert. Und sonst gab es einige wenige Bilder, wo ich ihn dann sehen konnte. Also es war halt für mich wirklich ein fremder Mann.
Ja.
Und dann hieß es, du kommst nach Deutschland. Die Leute haben gefeiert. Ich habe eine neue Frisur bekommen. Die Haare wurden geflochten und ich habe sogar Perlen eingedreht bekommen. Und ich habe die Welt nicht verstanden. Also die haben mich auf einmal hoch angepriesen, wo ich dachte, okay, was ist denn das jetzt Deutschland? Das war ja für mich nicht greifbar. Ich wusste noch nicht mal, was das ist Deutschland.
Ja, genau.
Und dann kam ich hierher und hier war halt alles anders. Mir war kalt und ich konnte mich nicht mitteilen. Und mein Papa war halt auch sehr viel beschäftigt, also war viel unterwegs, arbeiten und so. Und ich musste dann zu der Frau plötzlich Mama sagen und habe die Welt gar nicht verstanden und habe dann immer nach meiner eigenen Mama geweint und habe mich so alleine gefühlt. Also da habe ich auch zum ersten Mal diese Gottesfrage mir gestellt. Ich musste ja in der damaligen Heimat immer beten. Das war halt so Gesetz. Und dann bin ich als Kind halt wirklich in so einen Strudel gekommen und einen Strudel voller Traurigkeit. Ne? Und da haben sich die Depressionen entwickelt und ich habe mich so allein gefühlt. Ja.
Zumal die auch eben diese Stiefmutter oder überhaupt nicht Mutter, muss man ja sagen, aber so würde man sagen, offiziell überhaupt nicht liebevoll war, sondern im Gegenteil. Sie hat dich eigentlich spüren lassen, dass sie dich gar nicht will.
Ja, absolut.
Also sie war regelrecht brutal, oder? Wie hast du das?
Sie war brutal, also nicht nur auf physischer Ebene, also du siehst es vielleicht sehen das auch einige Zuschauenden, ich habe hier überall Narben am Körper, also überall Narben, wirklich überall. Ich habe hier auch einige kahle Stellen am Kopf, also als Kind war ich ziemlich oft ohnmächtig.
Weil sie dich geschlagen hat? Oder?
Ja, genau, also es war halt körperliche Form von Gewalt, aber auch psychisch. Es gab sogar eine Situation, da kam eine spanische Nachbarin auf mich zu und hat mich gefragt, da war ich 13 Jahre alt, entschuldigen Sie, sind Sie eine Sklavin? Also, ne, damit man sich mal den Ausmaß Gewalteinwirkung vorstellen kann. Ne? Und sofern es einem Menschen überhaupt möglich ist, sich das vorzustellen. Also als Kind habe ich schon lebensmüde Gedanken entwickelt. Ich hatte keine Kindheit, wo ich mich frei bewegen konnte und selbstbestimmt war. Also ich war halt irgendwie wie so ein kleiner Roboter halt. Mhm. Ne? Und habe halt einfach nur zugesehen, dass zu Hause irgendwie alles einigermaßen läuft. Ich habe ja weitere Halbgeschwister und auf die musste ich oft aufpassen. Ich wurde halt oft so sozial zurückgenommen. Das heißt, ich hatte nicht die Möglichkeit, Freunde zu besuchen. Und wenn, dann war es häufig so, nur in Begleitung meiner Geschwister, weil ich auf die Geschwister aufpassen musste. Mhm. Ne? Und wir haben im 4. Stock gewohnt und da habe ich Fenster geputzt, Treppenhausreinigung. Also ich habe wirklich Aufgaben übernommen, die keinem Kind irgendwie zufallen sollte.
Mhm. Und wie bist du rausgekommen aus dieser Struktur, also zumindest auch mental?
Ja, also für mich ist Bildung einer der größten Schlüssel überhaupt. Ich habe ganz, ganz schnell für mich auch als Kind geblickt oder gespürt, dass Schreiben essentiell ist. Ne? Also deswegen schreibe ich ja auch. Ich verliere mich in Literatur, also zum Beispiel Momo von Michael Ende. Das ist ja auch wieder eine Traumwelt, in der ich mich verlieren konnte. Oder die unendliche Geschichte zum Beispiel. Und ich habe als Kind sehr viele Bücher gelesen. Also damals hatte ich ja noch in der Schule so einen Bibliotheksausweis und auch von der Stadt einen Bibliotheksausweis.
Heißt, du hast dann auch sehr schnell Deutsch gelernt? Deutsch gelesen?
Ich habe sehr schnell Deutsch gelernt. Meine damalige Stiefmutter ist Deutsche und ich muss sagen, dass ich zum Glück in einem sozialen Umfeld aufgewachsen bin, da blieb mir nichts anderes übrig. Und ich war ja als Kind super neugierig. Also wenn ich an das fünfjährige Mädchen denke, was ich damals in der Côte d'Ivoire gewesen bin, ich bin ja morgens früh raus und abends wieder zurück und habe Abenteuer gemacht. Ne? Und Lesen war halt so für mich das A und O. Das war so mein Überlebenselixier, weil ich so aus meiner eigenen dunklen Welt herausbrechen konnte. Und irgendwann habe ich mir dann so ein Tagebuch geholt von Diddle und habe dann alles Mögliche dann reingeschrieben und habe dann auch angefangen, selber Kurzgeschichten zu schreiben und auch Poesie. Ne? Also ich liebe die deutsche Sprache und früher habe ich mich dafür geschämt, für meine Wortwahl, weil es hieß immer, du redest so geschwollen, also in dem Umfeld, wo ich war. Und heutzutage weiß ich, dass es halt eine Errungenschaft ist, dass es mein Verdienst ist. Und ich finde, die deutsche Sprache transportiert so viel. Also als sprachfremde Person ist ja die deutsche Sprache so die Crème de la Crème der Sprachen schlechthin, weil Deutsch ja einfach super schwer ist. Ne?
Ja, absolut.
Ich steige da teilweise heute noch nicht
durch. Das glaube ich nicht. Das glaube ich, du bist so eloquent. Also du Dankeschön. Sprichst ja nach wie vor deine Muttersprache, also du sprichst Französisch, aber auch den Landesdialekt, glaube ich. Oder?
Ja, genau. Also Französisch ist ja die Bildungssprache. Mhm. Ansonsten ist meine Muttersprache neben Französisch noch Jula. Ich spreche es aber auf einem Niveau von einem fünfjährigen
Mädchen. Ich glaube, du stapelst, ne? Tief. Also, ich merke schon,
nein, tue ich nicht. Ich stapel nicht tief, da bin ich realistisch.
Und feiern kann offensichtlich. Aber das ist ja immer so besonders. In all diesen oder in vielen afrikanischen Ländern, über die wir berichten, sieht man diese wahnsinnig vielen jungen Menschen, mhm. die hochmotiviert sind. Ne?
Ja, ja, da tickt die Welt irgendwie gefühlt noch anders. Da ist man genügsam und gibt sich auch wirklich mit dem Einfachen zufrieden und strahlt das dann nach außen hin aus. Ja.
Hast du dich oder denkst du manchmal gefragt, mal, was wohl aus dir geworden wäre, wenn du da geblieben wärst?
Ja, freilich, absolut. Also ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, ich wäre zwangsverheiratet worden. Und wenn ich nicht zwangsverheiratet worden wäre, dann sähe es so aus, dass ich eine von vielen Ehefrauen gewesen wäre. Und ich wäre auch mehrfach Mami. Also ich habe ja einen Sohn, der ist 2 Jahre alt, aber ich hätte dann deutlich mehr Kinder. Also ich wäre früh Mutter geworden und könnte ja wieder lesen und schreiben. Und wer mich kennt, der weiß auf jeden Fall, dass Lesen und Schreiben so voll meins ist. Mhm. Und dann wäre ich auf jeden Fall nicht die Person, die ich heute bin. Ne? Also ich hätte keinerlei Ausbildung oder Allgemeinbildung genießen können. Und das Spannende ist, ich war 2015, das erste Mal, seitdem ich in Deutschland lebe und auch das letzte Mal, seitdem ich in Deutschland lebe, in der damaligen Heimat in Bouaké und in Abidjan und habe meine Familie besucht. Und ich habe immer vorher so von Heimweh gesprochen. Mhm. Und dieses Heimwehgefühl ordne ich jetzt aber irgendwie selber nochmal komplett anders für mich ein. Also ich habe Heimweh nach den Klängen, nach dem Geschmack, nach den Gerüchen, nach meiner Muttersprache, nach den Farben und so weiter. Aber ich habe kein Heimweh nach den Strukturen. Also da musste ich wirklich, ich war 3 Wochen da und musste halt mir so oft auf die Zunge beißen, weil da die Stellung der Frau ja einfach eine komplett andere ist. Mhm. Ne? Und auch die Stellung der Kinder. Und da gab es so oft Situationen, wo ich einfach auf den Mann zugegangen wäre und die Hand gegeben hätte. Aber das ist so halt nicht gewünscht oder nicht erwünscht. Und deswegen, ja,
ich bist glücklich, letztendlich, auch wenn es hart war.
Glücklich. Ja. Auch wenn es hart war, bin ich glücklich, dass ich hier in Deutschland bin und dass ich selbstbestimmt und frei leben kann und mich auf das besinnen kann, was mir gut tut und wo ich halt auch Fortschritte verzeichnen kann, klar.
Ich finde es unheimlich schön, dass du das so sagen kannst, weil wie gesagt, der Weg dahin, hast du ja gerade gesagt, auch mit suizidal, also selbstmordgefährdet, war wirklich hart. Heute noch die ganzen Narben, das sind ja auch seelische Narben.
Absolut.
Und emotionale, auch durch die Genitalverstümmelung. Du hast ja Traumata durchaus erlebt und durchgemacht, aber dass du es trotzdem so sagen kannst, finde ich unheimlich schön und bin ich auch für dich jetzt auch dankbar, dass du letztendlich auch so ein bisschen so eine Gnade mit dir selbst gefunden hast. Ne,
ja, absolut. Ich habe, muss ich wirklich sagen, Frieden mit mir selbst gefunden. Mhm. Also eine Zeit lang strudelte ich halt immer wieder in diesen Düsteren, in dieser Depressionsspirale und bin da irgendwie gar nicht mehr rausgekommen und habe dann für mich gemerkt, brech da raus. Was tut dir gut und werd aktiv, gestalte mit. Und das ist halt so auch so mein demokratischer Ansatz und auch das, was mich halt irgendwo ein Stück weit geheilt hat. Ne? Also die Heilung läuft ja nie linear, sondern halt immer kreuz und quer. Und natürlich gibt es auch heutzutage noch Momente, wo es mir einfach nicht gut geht und wo ich dann halt alles dann wieder so durch diese grau-schwarze Depressionsbrille betrachte. Aber im Endeffekt, ich bin glücklich. Ich durfte den Mann heiraten, den ich liebe. Mhm. Ich habe einen wunderbaren Sohn und kann mich für meine Herzensthemen einsetzen. Und das könnte ich nicht, wenn ich dort geblieben wäre.
Und du hast auch Kontakt zu deiner Mutter. Du hast ja gerade gesagt, du bist 2015 das letzte Mal in deiner Heimat gewesen. Aber deine Mutter ist ja mittlerweile in Mali. Hast du sie denn auch gesehen?
Ja, meine Mutter habe ich gesehen.
Und hier sehen wir übrigens, wie du mit ihr telefonierst.
Ach, okay. Ja, das ist lustig.
Das heißt aber, das Handy hat sie von dir? Oder weil wir sehen auf dem Bild, dass sie in einer ganz anderen Welt lebt. Absolut. Also sie stampft hier wahrscheinlich Hirse oder Mais.
Sie macht Fufu.
Und hat bestimmt normalerweise hätte sie vielleicht kein Handy? Oder
wie? Nee, normalerweise hätte sie gar kein Handy. Und zwar war es so, sie pendelt immer zwischen der Côte d'Ivoire und Mali. Und ich habe sie finanziell auch immer gerne unterstützt. Das hat übrigens ganz gut geklappt. Ne? Als Soldatin auf Zeit bei der Bundeswehr war das ganz angenehm. Und ich habe ihr aber auch vorher immer mein Kindergeld geschickt, die 184 Euro, was letztlich bei ihr geblieben ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe sie dann von Mali aus in die Côte d'Ivoire geholt und habe ihr dann so ein Handy mitgebracht, Samsung Galaxy S3, also ein Asbach uraltes Handy. Ja. Und sie hat sich gefreut und hat gesagt, oh Mensch, was soll ich denn damit anfangen? Ich kann doch damit nichts anfangen. Und dann habe ich ihr WhatsApp eingerichtet, habe ihr eine Telefonkarte geholt und seither hat sie dieses Handy. Es gibt zwar immer wieder seinen Geist auf, also Akku ist super schwach, aber sie hütet dieses Handy und wir tauschen uns regelmäßig über WhatsApp Sprachnachrichten und Videoanrufe an. Und so hat sie dann natürlich auch Kontakt zu ihrem Enkelsohn, also zu meinem Sohn. Und wir sehen uns dann auch regelmäßig.
Den sie noch nicht live erlebt hat.
Nein.
Von den Bildern kennt, vom Handy. Genau. Und ist da noch ein Bezug, weil du ja so früh da schon weggegangen bist mit 6 und ich könnte mir vorstellen, auch das musste sich vielleicht auch erst wieder aufbauen, oder?
Bezug hatten wir eigentlich nie. Als kleines Kind oder als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich bis zum 10. Lebensjahr immer im Flur gestanden und geweint nach meiner Mama. Ich habe immer geweint, Mamu, also so nenne ich sie immer, und habe das nicht verstanden, warum mir immer so schlimme Dinge passieren und warum, also eine Mutter ist ja eine Person, die einen schützen sollte und die da sein sollte. Und ich habe ja auch immer nicht so schöne Sachen über sie gehört, weil und zwei uneheliche Töchter, ne, also eine verlorene Seele in der damaligen Kultur ist es so. Und floss dann von außen halt auch noch Äußerungen von wegen, wie kann man denn sein Kind ziehen lassen und so weiter und so fort. Und dann hat sich in mir dann halt auch eine gewisse Art von Wut entwickelt. Ne? Also ich bin ja, wie gesagt, damals bei meinem Großvater und meinen Großmüttern aufgewachsen. Meine Mutter war ja nie für mich wirklich greifbar und ich habe sie dann halt zwischendurch gesehen und das waren dann die Highlights für mich, wenn ich sie gesehen habe. Aber in Deutschland habe ich wirklich so Mutterweh entwickelt, also wirklich Mutterweh. Und mit 10 Jahren war ich dann plötzlich super sauer und habe mich im Stich gelassen gefühlt und habe dann halt immer nur sporadisch Kontakt zu ihr gehabt, weil mein Vater dann auch gesagt hat, du mach mal und so weiter und so fort. Und dann haben wir regelmäßig Kontakt gehabt, aber der Kontakt ist jetzt noch intensiver, gerade auch durch die Schwangerschaft und so weiter. Und ich glaube, da habe ich halt auch noch mal andere Emotionen und Gefühle entdeckt und kann viele Dinge auch noch mal aus der Vogelperspektive anders beurteilen und auch anders bewerten. Und ich möchte meine Mutter nicht missen.
Schön. Ja. Schöne Geschichte. Und du bist nach deiner, du hast ja Abitur gemacht. Und
ich habe kein Abitur gemacht. Kein Abitur. Das ist wichtig zu betonen. Ich war auf einer Realschule, einer ganz tollen Realschule in Osnabrück und habe dann die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin gemacht. Ja. Und in Niedersachsen beinhaltet die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin 2 Berufsausbildungen. Das eine ist staatlich geprüfte Sozialassistentin und darauf aufbauen auf einer Oberschule ist dann die zweite Ausbildung. Und so habe ich dann die Fachhochschulreife erworben.
Okay, weil du jetzt auch deinen Doktor schreibst, habe ich gedacht.
Genau, das denken sehr, sehr viele, aber nee, tatsächlich nicht.
Umso beeindruckender, muss ich sagen. Aber du hast dann als Erzieherin ja auch gearbeitet, aber nicht so lange wie eigentlich gedacht, nur ein halbes Jahr. Wie kam das?
Ja, und zwar habe ich ja eine Intention gehabt. Ich wollte Erzieherin werden, damit kein Kind in meinem Umfeld jemals so leiden müsste, wie ich es tun muss oder getan habe. Und das war eigentlich mein Plan. Und dann saß ich aber irgendwann während der Erzieherinausbildung im Unterricht und ich hatte auch Kinder- und Jugendrecht und wir haben auch ganz viele Praktika absolviert. Und da ging es dann teilweise um Inobhutnahme von Kindern, denen es zu Hause nicht gut geht, wo das Wohl des Kindes gefährdet ist und wo dann das Amt für Familie und Soziales dann dort einschreitet und die Kinder aus diesem unsicheren Umfeld rausholt. Und da habe ich dann teilweise Fälle gehabt und ich habe dann immer Vergleiche gezogen und habe dann gemerkt, oh weia, wenn die Kinder deswegen, ich weiß, Leid kann man niemals miteinander vergleichen oder so, sollte man auch nicht. Aber ich habe dann irgendwie Parallelen gezogen und bin dann noch tiefer in ein depressives Loch gestürzt und habe dann für mich gemerkt, okay, ich fühle nicht mit den Kids mit, sondern ich leide mit ihnen mit. Ich tue mir damit nichts Gutes und ich muss da irgendwie aus diesem Umfeld raus. Und habe dann überlegt, was kannst du machen? Ich musste ja immer nach außen hin stark wirken und so und dachte, okay, gut, jetzt hast du die deutsche Staatsangehörigkeit. Das war ja auch nicht immer so. Und wofür interessierst du dich? Und habe dann wieder an die politischen Unruhen in der damaligen Heimat gedacht und an meinen Großvater, der war zum Beispiel ein hochrangiger Offizier in der Gendarmerie. Das ist eine Kreuzung aus Militärpolizei und an ziviler Polizei. Mhm. Und er war halt wirklich ein hochrangiger Mann. Die Leute haben zu ihm aufgesehen, ehrfürchtiger Mann. Und wir Kinder waren halt immer so für seinen Stiefelputz und auch für das Ziehen, das Stretchen seines Langbinders, also der Krawatte, zuständig. Und ja, uniformierte Menschen haben dann auf mich halt immer so ein Sicherheit und Schutz und Stabilität und Ordnung, also so einen Eindruck hinterlassen. Und da dachte ich, okay, gut, du findest es gut, hier in Deutschland zu leben, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzustehen. Und du bist eine Frau, aber du kannst alles machen, du kannst mitgestalten, du hast die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ja, und dann war für mich ganz klar, ich möchte zur Bundeswehr gehen, weil ich ja weiß, wie es sein kann, wenn halt Stabilität, Ordnung und so weiter einfach wegfällt und wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, entscheiden zu können, gerade als Kind oder.
Da sehen wir dich auch als Soldatin. Du warst Zeitsoldatin 4,5 Jahre lang.
Richtig.
Mittlerweile bist du Reservistin.
Ja.
Wir reden gleich über die Zeit. Du warst nicht im Auslandseinsatz und damit nicht in einem Kriegsgebiet. Mhm. Und ganz anders der Soldat, den Chukwuka Silaf getroffen hat. Er war in Afghanistan und kämpft seitdem mit den psychischen Folgen.
Philipp Lorenzen im Papierkrieg. Nicht einfach für ihn, denn der Bundeswehrveteran hat eine posttraumatische Belastungsstörung, PTBS.
Ich weiß, ich kriege das eine Stunde so hin, mich damit auseinanderzusetzen, damit ich auch weiß, was ich da lese und das tatsächlich auch irgendwo in den anderen Schreiben wiederfinde. Dann ist aber auch, merke ich das den Rest des Tages, dass eben die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr da ist.
Seit vielen Jahren streitet er mit der Bundeswehr um seine Versorgung als Einsatzgeschädigter. 2003 sieht er die Auswirkungen eines Anschlags auf seine Kameraden in Afghanistan.
Von einem Taxi kam der Sprengsatz auf einen mit 33 Personen besetzten Bundeswehrbus, als dieser das Taxi passierte. Die Reste des explodierten Busses wurden von den ISAF-Truppen abtransportiert, nachdem alle verletzten Soldaten in den Militärkrankenhäusern untergebracht und versorgt werden konnten.
Philipp Lorenzen ist im Camp, als die Verwundeten angeliefert werden.
Leid, Tod, Menschenteile. Wenn man dann die Ärzte hört, die dann sagen, naja, Arm verloren, Auge verloren. Eigentlich wäre es besser, den sterben zu lassen. Ne? Also das war, wie hat das mein damaliger Chef noch gesagt, ein tiefer Einschnitt.
Zurück zu Hause geht es ihm immer schlechter. Trotzdem wird er als Lehrfeldwebel eingesetzt.
Dieses typische, man denkt nicht mehr an sich und regelmäßige Mahlzeiten. Und ich bin einfach sehr impulsiv und aggressiv geworden. Und das auch den Rekruten gegenüber.
Jahrelang lässt er sich immer wieder krank schreiben.
Als ich dann wieder hin sollte, konnte ich das nicht. Da habe ich mir dann meine rechte Hand selbst so verletzt, dass ich wieder krankgeschrieben war.
Philipp Lorenzen entwickelt eine Kaufsucht. Trotzdem kommt niemand auf die Idee, dass er PTBS haben könnte. Die Geburt seiner Tochter, ein dramatischer Kaiserschnitt, retraumatisiert ihn. An die Zeit nach der Geburt kann er sich kaum erinnern.
Und das hat mich dann 2012 nochmal so richtig aus der Bahn geworfen. Und ist das auch so schlimm, nichts mehr zu wissen davon. Das ist, die Zeit fehlt.
Jetzt besteht seine Frau auf eine Paartherapie. Dort die Vermutung posttraumatische Belastungsstörung. Nach der Diagnose Papierkrieg. Die Bundeswehr leugnet zunächst, dass Lorenzens PTBS vom Einsatz kommt. Lorenzen klagt durch zwei Instanzen und gewinnt. Jetzt zweifelt die Bundeswehr den sogenannten Grad der Schädigungsfolgen an. Das bedeutet weniger Versorgung.
Das hat schon meine erste Therapeutin gesagt. Es geht gar nicht immer nur um das Finanzielle, sondern diese Anerkennung der Erkrankung und dieses Bewilligen, das ist auch ein wichtiger Teil der Heilung.
Auch aktuell klagt Lorenzen gegen die Bundeswehr. Wir haben die Bundeswehr dazu angefragt. Diese will sich zu laufenden Verfahren aber nicht äußern, so eine Sprecherin. Philipp Lorenzen will weiterkämpfen. Ein Weg, der noch Jahre dauern kann.
Ja, auch solche Fälle gibt es, solche Folgen gibt es. Du bist ja nicht nur Soldatin bzw. Reservistin, sondern auch Psychologin. Aus dieser Sicht, wie denkst du über den Fall?
Ja, also ich spreche jetzt nicht nur als Psychologin, sondern auch als Mensch. Mhm. Und mir tut das wirklich im Herzen weh, weil wir sprechen ja immer darüber oder davon, dass wir eine Parlamentsarmee sind. Das heißt, wir fußen auf der demokratischen Grundordnung. Und das heißt, wir haben ja auch gewisse Werte, die wir und auch Haltungen, die wir vorleben und auch ausleben sollten. Und mir blutet das Herz wirklich, wenn ich dann diesen Kameraden sehe. Oder es gibt ja weitere Fälle, wo es Angehörige der Bundeswehr wirklich nicht gut geht. Und wo man dann sieht, dass, dass Institutionen und auch Bereiche, die dafür zuständig sind, einfach nicht agieren. Und da denke ich, da sieht man ja, man hat die Menschen fühlen sich in den Stich gelassen und das sollte definitiv so nicht sein. Mhm. Ne? Und ich finde es gut, dass es jetzt auch im Bereich der Bundeswehr Strukturen gibt, wie jetzt beispielsweise das Sachgebiet der Truppenpsychologie oder Sozialdienst der Bundeswehr und auch Fachärztinnen und Ärzte, die da genauer hinschauen, weil man kann nicht von Menschen erwarten, dass sie halt schlechtesten Fall wirklich ihr Leben lassen dafür, damit wir halt in Freiheit und Demokratie leben können und diese Menschen dann im Stich lassen. Das geht nicht.
Wie hast du deine Zeit bei der Bundeswehr erlebt? Und du hast ja gerade schon gesagt, was du gesucht hast bei der Bundeswehr. Hast du das gefunden? Und wenn auch wo hast du gedient?
Ja, wo ich gedient habe. Also ich habe meine allgemeine Grundausbildung 3 Monate lang in Prenzlau gemacht. Und dann war ich in Augustdorf. Das ist Deutschlands größte Heereskaserne. Das ist bei Bielefeld, Detmold. Und war dann auch in Delmenhorst stationiert und kam dann irgendwie durch Zufall ins Logistikkommando der Bundeswehr nach Erfurt. Dort hatte ich auch meinen Zweitwohnsitz und bin dann da ins Sachgebiet der Truppenpsychologie hineingerutscht durch einen super tollen Vorgesetzten, der leider nicht mehr unter uns lebt, seit 2016. Und er hat mich auf jeden Fall zu sich in sein Team geholt. Und da habe ich unter anderem auch den Truppenpsychologie-Feldwebel Steve Kohl kennengelernt, der heute übrigens Geburtstag hat.
Happy Birthday.
Glückwunsch. Und auch mit dem Truppenpsychologen und bin dann da irgendwie so reingerutscht. Ich war halt immer in der Personalabteilung tätig oder verwalterische Tätigkeiten bin ich nachgegangen, Ausbildungsplanung, Vorbereitung und so weiter. Und eigentlich Personalerin durch und durch und habe da das erste Mal Berührungspunkte im Sachgebiet der Truppenpsychologie gehabt. Also Psychologie ist ja sowieso etwas, mit dem ich mich die ganze Zeit über schon seit der Erzieherin-Ausbildung befasst hatte, weil wir das ja auch als Lernfeld hatten. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal studiere. Und da muss man wirklich sagen, diesen Halt, den ich gesucht habe bei der Bundeswehr und dieses Gefühl der Kameradschaft, das Gefühl, zugehörig zu sein und auch als Mensch wahrgenommen zu werden, dafür geschätzt zu werden, wie meine Werte sind. Und das finde ich halt einfach grandios. Und das habe ich tatsächlich nicht in der Familie gefunden, also nicht in meiner Ursprungsfamilie gefunden, sondern wirklich bei der Bundeswehr. Ne? Also da weiß ich auf jeden Fall, ich habe da meinen Kameradenkreis, ich kann da jederzeit Tag und Nacht anrufen, die stehen hinter mir, egal ob Mann oder Frau. Und das ist halt wirklich, das klingt halt für viele super surreal, weil ich ja selber die politische Unruhen mitbekommen habe, die dann letztlich in der damaligen Heimat zum Bürgerkrieg geführt haben. Und weil ich dann ja auch als Flüchtling nach Deutschland gekommen bin und nicht immer die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Aber ich denke mir gerade deswegen, weil ich halt ja ein Riesenfan von unserer freiheitlichen Demokratie bin und weiß halt, wie fragil Sicherheit und auch Stabilität und Ordnung sein kann. Und das, finde ich, ist ein Gut, was verteidigt werden muss. Und dafür brenne ich einfach.
Als Reservistin hast du die Uniform zu Hause?
Ich habe die Uniform zu Hause. Ich bin übrigens beorderte Reservistin.
Heißt was?
Beorderte, das heißt, ich habe einen Dienstposten, einen Spiegeldienstposten nennt man das. Das heißt, ich habe so einen fiktiven Dienstposten, wo ich dann hin und wieder, wenn es bei mir zeitmäßig passt und wenn die Truppe Bedarf hat, dann auch herangezogen werde und dann meinen Dienst als Soldatin dann verrichte
für eine gewisse Stehzeit. Auch als Reservistin ist und bleibt man Soldatin und fühlt sich zugehörig, so klingt es zumindest, zur Truppe.
Ja, aber jeder, der die Bundeswehr verlässt oder ausscheidet und halt nicht unehrenhaft entlassen wird, also sich nicht zu Schulden kommen gelassen hat, ist grundsätzlich Reservist, Reservistin bzw. Veteran, Veteranin. Und da gibt es einen großen Unterschied. Man braucht einen Dienstposten, auf den man beordert wird. Mhm. Wenn man beordert wurde auf einem Dienstposten, heißt es, dass man dann, wenn der Dienstherr oder die Truppe Bedarf hat, dass man dann halt ein Einschreiben bekommt oder angerufen wird. Mhm. Und wenn es dann zeitmäßig passt, dann leistet man dann in dieser kurzen Stehzeit dann, wie es einem beliebt, dann seinen Dienst als Soldat.
Ja. Ich finde es auch schön, mal so was Positives zu oder über die Bundeswehr zu hören, weil vom Image her ist es ja dann eher doch, dass die Bundeswehr ganz schön zu kämpfen hat. Kaum einer will hin. Also gerade in diesen unruhigen Zeiten, wo es wichtig wäre, dass mehr sich motiviert fühlen, vielleicht zur Bundeswehr zu gehen. Also von daher finde ich auch schön, dass du so eine Erfahrung gemacht hast und uns davon erzählst. Du engagierst dich für Frauen, empowerst auch Frauen, auch Kinder unterstützt du. Und deshalb würde dich interessieren, was Julia Lunau zu berichten hat. Sie war nämlich bei einem Theaterprojekt in Hannover und das ist ein schönes Beispiel, wie auch Theater Brücken bauen und Integration fördern kann.
Was haben diese Jugendlichen am Hut? Mit dem deutschen Kultautor Paul Maar. Sie bringen sein Buch Die Tochter der Zauberin auf die Bühne. Eine Aufführung von Sechstklässlern der Gesamtschule IGS Linden in Hannover.
Wir wollen jetzt nicht unbedingt Kinder haben, die jetzt sowieso schon Ballettunterricht haben und die ganzen, ich sag mal, Privilegien, sondern eher mit neugierigen, wachen, interessanten Kindern aus anderen Milieus arbeiten. Und das ist eine ganz fantastische Reise jedes Mal, die wir da unternehmen.
Die 12-jährige Didem Ertürk spielt in dem Stück mit. Bei der Premiere an ihrer Seite die Familie als Unterstützung.
Meine Mutter ist am meisten von uns nervös, weil sie freut sich auch für mich, dass jetzt so ein großer Tag ist und so weiter. Und ja, für mich ist es geht so. Alles gut.
Konrad Haas ist musikalischer Leiter des Musiktheaters. Er hat aus dem Buch von Paul Maar ein Libretto gemacht.
Ich bemühe mich aber, nicht leicht zu schreiben. Einmal gab es ein Wort Samariter, ein Samariter, ein Samariter. Dann habe ich gemerkt, dass die Kinder wochenlang immer dachten, sie singen von einem einsamen Ritter. Das ist so ein kleines Beispiel, wie man dann die Sprache entdeckt. Du bist gestern zu früh abgehauen, gell? Wir hatten noch Nachbesprechung.
Viele in der Klasse hatten bislang noch wenig Berührungspunkte mit Theater. So auch Didem.
Das ist schon cool, weil jeder hat seinen eigenen Charakter im Stück und wird zum anderen Menschen.
So, warte, ich mach das noch ein bisschen
spannender. Teamgeist, Konzentration, Disziplin. Alles soll durch das gemeinsame Spielen gefördert werden.
Wir machen ja immer so ein Toi, Toi, Toi. Ihr müsst nicht richtig spucken, ihr deutet es nur an. Ja, dann keine Kaugummis während der Vorstellung in euren Mündern.
Man ist halt einfach cool drauf. Die Leute mögen dich auf einmal und so. Ja, so.
Schirmherr des Projekts ist Kinderbuchautor Paul Maar, der aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort sein konnte.
Sehr schön geschmeckt und sieht alles sehr gut aus.
Ja, Dankeschön.
Die Vielfalt, die sich in dieser Theatergruppe widerspiegelt, ist dem Erfinder der kultigen Samsfigur auch in seinen Werken wichtig.
Es gibt in meinen Büchern immer eine gewisse Diversität. Den kann man ja sagen, dass eigentlich das Sams selber unter diese Kategorie fällt. Ich bin kein Junge, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Sams. Was kann man von Kindern lernen? Eine Freude am Lesen, am Geschichten hören, einfach die Welt mit ihren Augen zu sehen, das wäre toll.
Das Schöne ist, auch das kannst du. Zum einen hast du Arian, deinen Sohn, haben wir gerade schon in dem kleinen Video gesehen, und du hast ein Buch geschrieben, das seinen Namen trägt.
Nein, mein Sohn heißt nicht Arian.
Ah!
Mein Sohn heißt Adeola.
Dann ist ja gut. Ich habe nämlich gedacht, der Arme hat jetzt...
Nein, das hätte ich niemals gemacht.
Und das ist aber ein Kinderbuch, wo du praktisch Kindern Mut machst, so, weil dir das früher gefehlt hat, dass dir mal einer Mut macht, dich unterstützt.
Absolut, ja. Das ist eine Geschichte vom Arian, der in einem Haushalt aufwächst mit einer alkoholabhängigen Mutter. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, was hätte mir als Kind selber gut getan. Und ich finde, wir lesen zu wenig. Und deswegen ja, ist dieses Buch auch super persönlich.
Ich muss leider so machen.
Okay, alles gut.
Ich habe gesagt, wir brauchen eine Verlängerung.
Ja,
ich wusste es,
wir.
Weil wir müssen auch unbedingt noch über dein Engagement für Frauen sprechen. Versprich mir bitte, dass du wiederkommst.
Ich komme auf jeden Fall.
Es ist so spannend, was und wie du erzählst. Also bin ich sehr froh, dass du heute hier bist, hier warst und wir dich kennenlernen durften. Und dann reden wir auch nochmal fürs Kinderbuch.
Super,
morgen kommt David Striso, Schauspieler, kennen Sie natürlich. Und es geht weiter mit dem Landesprogramm. Um 10 Uhr geht es zu Fußball.
Tschüss.